Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Der Babelfisch ist nur eine von vielen lustigen Ideen aus Douglas Adams' Roman Der Per-Anhalter durch die Galaxis. Ein kleiner Fisch im Ohr, der eben alle Sprachen übersetzt, und zwar in Echtzeit. So nah wie heute waren wir an dieser Vision wohl noch nie dran. Sprache war nämlich lange eine eigentlich urmenschliche Sache, etwas, was nur wir eben beherrschen. Doch jetzt drängen Maschinen spürbar in diese eigentlich urmenschliche Domäne vor. Computer verstehen uns, wir reden mit ihnen, Maschinen können unsere Sprache imitieren und eben auch in Echtzeit übersetzen, und das oft besser als wir selbst. Wie funktioniert das mit diesen Maschinen, mit den Übersetzungen? Welche Folgen hat das für uns und unsere Sprache und unser Verhältnis zur Technik? Das besprechen wir heute im Breitband bis 14 Uhr. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen. Wir haben drei Gäste in der Sendung in meinem Berliner Studio. Hier sitzt Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Guten Tag. Aus der Schweiz ist zugeschaltet Caroline Lehr von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie ist Linguistin, beschäftigt sich viel mit Spracherwerb, mit Übersetzen und den damit verbundenen Emotionen. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Und aus Hamburg ist zugeschaltet Yannis Androtsopoulos, Professor in Hamburg an der Uni, Professor für Linguistik des Deutschen und für Medienlinguistik. Sie beschäftigen sich vor allem auch mit Interaktion rund um Sprache, Maschinen und Übersetzung. Ganz herzlich willkommen.
Richtig, guten Tag.
Ich versuche ein bisschen Twitter mitzulesen. Also wenn Sie an den Hörgeräten Fragen, Anmerkungen haben, gerne einen Tweet an @breitband absetzen. Ich habe da ein bisschen ein Auge drauf und versuche das dann hier mit einzuflechten. Wir müssen mal am Anfang so ein bisschen anfangen, Hörer und Hörerinnen mal abzuholen. Wenn wir jetzt reden über Übersetzung, über Sprache von Maschinen generiert, aber eben auch Übersetzung von Maschinen generiert. Herr Burchardt, vielleicht vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wo finden wir das in unserem Alltag?
Maschinelle Übersetzung, das finden wir vor allem jetzt im Internet bei Google, und zwar nicht nur in der Übersetzung, die man dort direkt anfordern kann, wo man also Sätze in der einen Sprache reingeben kann und dann die Übersetzung rausbekommt oder sich ganze Webseiten übersetzen lassen kann, sondern das funktioniert auch unter der Haube. Also Google sozusagen baut auch seine ganzen Suchergebnisse mehrsprachig auf unter der Haube.
Frau Lehr in der Schweiz, wo sind Sie mit maschinellen Übersetzungen konfrontiert?
Wir beschäftigen uns eigentlich vor allen Dingen, professionelle Übersetzer, vor allen Dingen mit der Übersetzung von Fachtexten, mit Rechtstexten, Finanztexten, Marketingtexten. Und da ist in vieler Hinsicht die maschinelle Übersetzung noch nicht gut genug dafür. Aber wir sind dabei, die Studiengänge auch immer mehr anzupassen daran, dass maschinelle Übersetzung in der Zukunft auch für professionelle Übersetzer einfach ein Tool ist. Und dass man viele Arten von Texten mehr überarbeiten wird und nicht mehr von Grund auf übersetzen, also auf die maschinelle Übersetzung aufbauen wird und sie dann kontrollieren und verbessern, anpassen wird.
Und wo sind Sie in Ihrem Privatleben mit maschinellen Übersetzungen konfrontiert?
Manchmal, wenn ich testen muss, was die Studenten im Unterricht, was die gemacht haben, ob die DeepL oder Google Translate genutzt haben und die Fehler daher kommen,
okay.
Dann eigentlich am meisten.
Okay, wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Androtsopoulos in Hamburg?
Mein Interesse richtet sich mehr darauf, wie die verschiedenen Momente oder Tools der maschinellen Übersetzung im Internet in kommunikative Praktiken des Alltags aufgenommen und eingesetzt und eingebettet werden.
Machen Sie mal ein Beispiel, was interessiert Sie?
Wie Menschen tatsächlich mit der Smartphone-Applikation von Google-Übersetzer zum Beispiel umgehen. Ne? Also wie wird so etwas im Alltag genutzt, um sich zurechtzufinden, vielleicht in einem fremden Land. Oder auch die verschiedenen Praktiken des informellen Übersetzens im Internet. Zum Beispiel was das sogenannte Fansubbing anbetrifft.
Was ist das?
Das ist die Untertitelung von fremdsprachigen Videos. Ne? Also Videos auf YouTube zum Beispiel sind verfügbar, man kann sie herunterladen, man kann sie mischen, also remixen, und man kann sie unter anderem untertiteln zu verschiedenen Zwecken. Das hat nicht direkt mit maschineller Übersetzung zu tun, aber ich betrachte Übersetzung als ein ganzes Kontinuum, was nicht nur professionell wichtig ist, sondern auch sich vielfältig in den Alltag in einer digitalisierten Gesellschaft integriert.
Also Fansubbing, meint das so Sachen wie diese berühmten Videos von Bruno Ganz spielt Hitler in Der Untergang und wird mit allen möglichen irrsinnigen, witzigen und halbwitzigen englischsprachigen Untertiteln versehen?
Genau, das ist global, also nennt sich das Downfall, nicht? Das ist ein Beispiel für Fansubbing. Man hat dann hunderte von solchen Versionen dieser Bunkerszene, die mit neuen Inhalten per Untertitel versehen werden. Man hat solche Praktiken des Fansubbings, um Parodien herzustellen, da wo die oder andere Parodien, also man nimmt dann Bollywood-Filme und übersetzt dem Laut nach, also phonetisch. Das ist keine Übersetzung, das ist eine absurde Übersetzung. Also man versucht dann eben die Laute der einen Sprache auf Wörter der eigenen Sprache abzubilden, was zu irrsinnig witzigen Ergebnissen führen kann. Und im asiatischen Raum ist Fansubbing sehr verbreitet, um Lyrics, also auch um Poptexte zu übersetzen. Also man bappt praktisch die Untertitel während auf das Videoclip, um das überhaupt verständlich zu machen.
Das sind jetzt also so ein paar Bereiche, wo diese maschinellen Übersetzungen schon angewandt werden und zum Teil auch funktionieren. Herr Burchardt vom Deutschen DFKI, ja, man muss es trotzdem nochmal übersetzen, weil die Leute das sonst nicht wissen. Wo funktioniert denn maschinelle Übersetzung schon gut? Also wo sagt man, da ist es vielleicht so gut wie ein Mensch oder besser als ein Mensch?
Also es geht vor allem, kommt es darauf an, dass die Texte, die man hinterher übersetzen will, dass die halt möglichst ähnlich zu den Texten sind, für die die Maschine vorher trainiert und angepasst wurde. Das ist eigentlich das Wichtigste hierbei. Also wenn man eben zum Beispiel die 25. Bedienungsanleitung für den VW Golf übersetzen will und hat die 24 vorher schon im System drin gehabt, dann funktioniert das sehr gut. Das ist also das eine Mal der Input. Auch die Qualität des Inputs, also ist der Text eben mit Groß- und Kleinschreibung und Punkt und Komma versehen, hat es die Maschine deutlich leichter, als wenn es eben mit unsauberem Input arbeiten muss. Und der zweite Faktor ist natürlich auch, wie ähnlich sind die Sprachen. Zum Beispiel wird die Zeitschrift La Vanguardia jede Nacht von Spanisch nach Katalanisch übersetzt. Das sind Sprachen, dafür konnte man das eben ganz gut einstellen. Aber wenn Sie sich überlegen, sehr bildungsreiche Sprachen wie Finnisch oder Ungarisch, wenn Sie versuchen, zwischen den beiden zu übersetzen, da ist es halt dann immer noch sehr, sehr schwierig.
Frau Lehr, wie funktioniert denn eine Übersetzung? Was gehört dazu? Was können haben Menschen den Maschinen vielleicht noch voraus?
Naja, beim Übersetzen, man stellt sich das oft so vor, dass man für Worte Entsprechungen in einer anderen Sprache findet. Und eigentlich geht es beim Übersetzen vielmehr darum, den Text in eine richtig in die Kommunikationssituation einzuordnen, die Kultur zu kennen, die Konvention des Textes zu kennen, das Register, das angebracht ist, zu kennen und dafür zu sorgen, dass in einer anderen Sprache und Kultur der Text die gleiche Funktion erfüllt und die Intention des Autors erhalten bleibt und erfüllt wird. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, das ist ein Wort, das viele von uns im Englischunterricht gelernt haben, Public School. Wenn man das in eine maschinelle Übersetzung eingibt, übersetzt es öffentliche Schule. Wenn dieser Text aus Großbritannien stammt, sind damit aber eben gerade nicht staatliche Schulen gemeint, sondern sehr teure Privatschulen. Dazu muss man aber Großbritannien kennen, man muss die Kultur kennen, man muss wissen, wie die Kultur des Textes funktioniert. Ansonsten würde der Text jetzt in diesem Fall überhaupt keinen Sinn mehr ergeben.
Machen Sie nochmal ein Beispiel, wo Sie glauben, dass Menschen Maschinen noch überlegen sind. Es geht ja bei Ihnen auch viel um Emotionen und dergleichen.
Naja, eben darin, in der interkulturellen Kompetenz, wirklich von einer Kultur in die andere übersetzen zu können. Und das spielt bei der Funktion des Textes, beim Erreichen des gleichen Ziels in der Zielsprache eine wichtige Rolle. Konventionen sind unterschiedlich in den Sprachen. Zum Beispiel im Französischen sind Abschlussformeln eines Briefes sehr, sehr höflich, sehr ergeben, aber sehr wichtig, gerade in offizielleren Zusammenhängen, wie zum Beispiel berufliche Beziehungen. Und da kann mit freundlichen Grüßen 3 Zeilen lang sein, aber das muss man wissen, dass man eben mit freundlichen Grüßen nicht wörtlich übersetzen kann, sondern hier eine 3 Zeilen lange Höflichkeitsformel benötigt, um den Konventionen zu entsprechen und den Leser nicht zu irritieren.
Herr Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ist das was Maschinen noch nicht können?
Definitiv können Maschinen das nicht. Ich wollte gerade nur gerne noch einen draufsetzen. Ich habe mal einen Übersetzer sprechen gehört in einer Veranstaltung, der früher für Günter Grass übersetzt hat. Und der hat gesagt, die hatten tatsächlich in den 80er Jahren Übersetzertreffen zusammen mit Günter Grass, wo dann die das ins Französische, ins Polnische etc. übersetzen, dann gemeinsam mit dem Autor darüber gesprochen haben. Die haben dann zum Beispiel gesagt, in dem Buch kommt jetzt ein Traum vor, ein Ritt durch eine Wüste. Dann hat der Übersetzer gesagt, ich kann nach Polnisch, kann ich den Sprachrhythmus nicht halten, wenn ich dieses Bild des Ritts durch die Wüste benutze. benutze. Ich kann aber vielleicht eine Fahrt durch stürmische See draus machen, dann kann ich den Sprachrhythmus halten, ich verliere aber das Bild. Und das sind Dinge, die kann die Maschine heute nicht, weil die Maschine überhaupt nicht über das Wissen verfügt, was wir als Menschen dafür haben. Die Maschinen, die arbeiten wirklich mit reiner Symbolmanipulation. Die lernen heute Statistiken eben darüber, wie sich verschiedene Wörter in andere Wörter übersetzen lassen. Und sie gehen sogar einen Schritt weiter, sie zerhacken die Wörter sogar in Buchstaben folgen und lernen daraus. Also sie können zum Teil eben in fast menschlicher Qualität übersetzen, aber sie haben gar keine Ahnung davon, was inhaltlich passiert. Und sobald die Übersetzung eben in den Beispielen gerade inhaltlich getrieben ist und man zum Beispiel eine Metapher angleichen muss oder die Emotion oder das kulturelle Wissen, was Frau Lehr bedeutete hier, wenn man das dann übertragen muss, dann sind die Maschinen am Ende der Technik angelangt.
Vielleicht kann ich hier kurz einhaken. Bitte, Frau Lehr, ja, aus der Schweiz. Was der große Unterschied besteht eben darin, dass Menschen den Text wirklich verstehen. Kommunikation von Menschen ist ja nicht ein Datenaustausch wie zwischen Computer, sondern Kommunikation ist eingebettet in eine hochkomplexe Situation. Und Menschen können diese Situation mit all ihren Aspekten erfassen. Und das macht den großen Unterschied aus.
Herr Androtsopoulos aus Hamburg, ich höre Sie in der Leitung, entweder in Protest oder in Affirmationen.
Ich nicke die ganze Zeit und gebe Hörersignale vor mich hin, weil ich dem allen zustimme. Und ich würde noch ergänzen und auch umformulieren ein bisschen. Ich denke, was wir hören, sind verschiedene Bereiche, die dann eben in der maschinellen Übersetzung noch nicht so weiter gekommen sind, wo es also Menschen, humane Intelligenz braucht. Konnotationen wurden genannt, also die Obertöne einzelner Wörter, die ja hochgradig sprachspezifisch sein können, wenn sie versuchen, gemütlich, ne, gemütlich ist so ein Standardbeispiel, oder im Dänischen hügelig oder sowas. Also die Wörter, die in einer Kultur sehr viel bedeuten. Man kann sie zwar, man kann ein anderes Wort im Englischen dafür angeben, aber das hat nicht das gleiche Assoziationsfeld. Dann haben sie sowas wie die Konventionen verschiedener Textsorten. Ich dachte jetzt an das Beispiel Fachtexte, ja, weil ich und viele anderen, wir schreiben ja sowohl deutsche Fachtexte als auch englische Fachtexte. Und sie, wenn Sie versuchen, einen deutschen Fachtext praktisch 1:1 ins Englische zu übertragen, dann haben Sie ein sehr unbefriedigendes Ergebnis, weil das Ergebnis eben zum Beispiel in der Satzlänge im Verhältnis von Aktiv- und Passivkonstruktionen sich krass von den Konventionen im Englischen unterscheidet. Wenn Sie im Englischen Fachtext schreiben, ist der Fluss viel linearer, die Sätze sind insgesamt kürzer und man sagt von vornherein, was man machen will im Text. Im Deutschen ist es oft so, dass sich der Sinn der Argumentation sich entwickeln muss aus der Argumentation heraus, sondern dass man schon noch auf Seite 3 oder 4 noch nicht weiß, worum es in diesem Fachtext geht. Das können Sie im Englischen nicht machen. Also Maschinen können nicht beherrschen, nicht zwingend Textsortenkonventionen. Ja? Und das dritte Beispiel, was ich auch aus der Übersetzungs Theorie kenne. Ich denke, das sind Sachen, die Frau Lehr dann auch kennt, ne? Diese alten Skopos-Theorie zum Beispiel.
Ja,
also
natürlich.
Diese älteren schon Theorien aus den 80er Jahren, die dann besagt haben, das Wichtigste beim Übersetzen ist nicht die wortwörtliche Entsprechung, sondern die Passfähigkeit des Zieltextes zur Zielkultur und zum Zielpublikum. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen literarischen Text adaptiere, übersetze und adaptiere für eine jüngere Zielgruppe, dann kann das keine Maschine machen, sondern sie brauchen die humane Intelligenz, die Kontexte antizipiert und daraufhin übersetzt.
Aljoscha Burchardt vom DFKI, Sie müssen mal kurz erklären, wie Maschinen das überhaupt lernen. Also Sie haben das ja eben schon angedeutet. Wie bringt man Maschinen bei, aus einer Sprache in die andere zu übersetzen?
Ja, stimmt. Das sollten wir uns vielleicht noch einmal anschauen, wie die Technologie funktioniert. Und schauen wir mal darauf, wie wir als Menschen Sprachen lernen. In der Schule lernen wir das als komplexes Regelwerk. Wir lernen die Grammatikregeln der Sprache, wir lernen die Vokabellisten und dann sind wir in der Lage, hinterher eigene Sätze in der neuen Sprache zu bilden. Und das war eigentlich die Idee auch schon in den 60er Jahren, der Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz, dass man eben das auf den Computer, die waren damals noch ganz neu, auf den Computer bringen könnte. Und es war übrigens Anfang der 60er Jahre die Hoffnung, dass man etwa 5 Jahre dafür brauchen wird, um damals Spionagetexte von dem Russische ins Englische übersetzen zu können. Das war der Antrieb. Und man hat dann versucht, diese Regelwerke auf die Maschine zu bringen, also Tools zu schreiben, die die grammatische Struktur von Sätzen erfassen und dann eben die Übersetzungsleistung erbringen und dann auf der anderen Seite in der Zielsprache einen grammatischen Satz erzeugen. Erst in den 80er Jahren waren dann diese sogenannten regelbasierten Systeme oder Expertensysteme so weit, dass sie einsatzfähig waren. Und wer von Ihnen sich noch an die Bedienungsanleitungen aus Fernost aus den 80er und 90er Jahren erinnert, da ist man eigentlich nie so weit gekommen, wie man wollte. Das führte dann immer zu Stilblüten. Diese Systeme waren nur sehr eingeschränkt leistungsfähig. Und dann gibt es noch eine zweite Art und Weise, Sprachen zu lernen. Das haben wir vorhin schon angedeutet. Das kennt man eigentlich von den Kindern, die ihre erste Sprache oder ersten Sprachen lernen. Und das würde man heute datengetrieben nennen oder sagen wir mal musterbasiert. Ein Kleinkind sitzt also zu Hause am Tisch und immer wenn eine bestimmte Person im Raum ist, dann sagt man Mama. Oder immer wenn es was trinkt, dann hört es halt Milch. Und so lernt es, also wir würden halt sagen, erkennt es die Muster da drin. Und so geht man heute vor, indem man die aktuelle Version der Sprachtechnologie oder der Übersetzungstechnologie baut. Man füttert diese Systeme mit 20.000 oder 50.000 von Menschen übersetzten Sätzen, Englisch rein, Deutsch raus, immer Satz für Satz. Und die Systeme finden dann darin mathematische Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Muster, wie eben zu übersetzen ist. Aber diese Systeme verstehen dann weder die Linguistik, die wissen nicht, was ein Nomen oder Verb ist und die wissen auch nicht, worum es da inhaltlich geht. Die können aber durch diese reine Wortmanipulation eben eine gewisse Übersetzungsleistung erbringen.
Jetzt haben ja Frau Borchert, Frau Lea und Herr Androtsopoulos so ein paar Kriterien aufgenommen, ein paar Spezifiken genannt, die Maschinen heute noch nicht zu leisten imstande sind. Emotionen, Kontext etc. Kann man diesen Maschinen, diesen lernenden Maschinen, die Sie eben beschrieben haben, nicht auch das beibringen, zu sagen, dieser Satz ist jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern hat diesen und jenen Kontext. Bitte berücksichtige das bei deiner Übersetzung.
Das kann man versuchen. Ich nehme jetzt mal nicht das Beispiel Übersetzung, aber ich nehme ein anderes Beispiel. Das ist zum Beispiel so etwas wie Hate Speech, also Hassreden im Internet zu erkennen. Da versucht man das. Da geht man zum Beispiel über Twitter-Meldungen drüber und versucht zu erkennen, ob die, sagen wir mal, sehr stark negative oder polarisierende Inhalte haben. Und dann gehen eben Menschen drüber und kategorisieren die erst einmal vor. Und normalerweise nimmt man dann mehrere Menschen, die über diese Daten drüber gehen und dann merken sie sofort, die Krux ist nicht einmal, die Menschen sind sich oft einig. Ist das hier eigentlich negativ, wenn jemand sagt, hier Breitscheidplatz 2016, herzlichen Glückwunsch Frau Merkel. Ist das nun wirklich eine Negativaussage? Ist das eine neutrale Aussage? Wie ist das zu verstehen? Und da haben wir eben das Problem, wenn man in diese Bereiche geht, dann kommt die Sprache in ihrer vollen Schönheit zur Geltung. Dann geht es um Metaphern, dann geht es um Andeutungen, dann geht es sehr viel um Wissen, um Spielen mit Konventionen etc. pp. Und um das mal auf einen Satz nochmal zusammenzufassen, ich sage immer, die Maschinen können auf den Zeilen lesen, die Menschen können zwischen den Zeilen lesen. Das ist einfach wirklich der große Unterschied.
Und das bleibt auch so im Moment. Also da ist nicht abzusehen, dass wir da irgendwie rüberspringen gerade.
Eine Sache, die Sie sich anschauen können, wo vielleicht die Hörer sich fragen, da funktioniert das doch schon. Sie können zu Ihrem Smartphone zum Beispiel sagen, Siri, erzähle mir einen Witz oder sowas. Und dann erzählt der einen Witz. Das sind dann allerdings Dinge, die sind wirklich fest einprogrammiert im Vorfeld. Ja, da wird also auf das Stichwort Witz, wird da ein Witz abgespult. Aber das heißt natürlich nicht, dass Siri Humor hätte. Ja, also man kann, sagen wir mal, die Imitation von Gefühlen und Siri kann da sagen, ach schade, heute schlechtes Wetter, zieh dir bitte eine Regenjacke an. Man kann natürlich auf diese Art und Weise so etwas wie emotionales Verhalten imitieren, aber das ist nicht von innen heraus, wie es bei uns Menschen ist.
Mhm. Und Frau Lehr und dann Herr Androtsopoulos.
Wenn ich hier vielleicht gerade was dazu sagen darf, ja. Humor ist ja auch oft deswegen gut, weil er eben aus der Situation heraus entsteht, weil er spontan entsteht. Und Humor ist schlecht, oft wenn er abgedroschen ist, wenn man den Witz schon mehrmals gehört hat. Und da kommt eben wieder genau das ins Spiel. Man muss die Situation erfassen können, um wichtig zu sein, was eben dann nur Menschen können.
Also dazu vielleicht eine kurze Anekdote. Ich habe gesprochen mit Entwicklern von der Software von, sagen wir mal, Alexa, also diesem Produkt von Amazon. Und da ging es auch um die Frage Witz. Und die haben gesagt, die Leute wollen Witze von unserem Kasten hören. Wir haben denen echt lustige Witze mitgegeben. Die haben aber nicht funktioniert, weil diese wirklich lustigen Witze ohne Mimik, ohne Intonation, ohne Kontext einfach nicht wirklich witzig sind und die Leute das unserem Produkt übel nehmen. Ohne Witze können wir aber auch nicht. Also haben wir uns für so halbgare Witze entschieden, die von einem Menschen so lala witzig wären. Aber wir haben festgestellt, von diesem Ding, von dieser Kiste, mit der die Menschen reden, da ist das akzeptiert, da freut man sich, dass sie so einen halbgaren Witz macht. Also da ist der Kontext der Kontext dieser Maschine macht den Witz dann okay, aber er funktioniert auch eben nur im Kontext dieser Maschine.
Aber das sind eben, man macht dann Kompromisse in der Kommunikation. Und das kann möglich sein, wenn man zu Hause mit Alexa spricht, aber das ist eben nicht möglich, wenn es beispielsweise um EU-Recht geht, das übersetzt wird und das dann in jeder Sprache rechtsgültig ist. Da muss die Kommunikation perfekt sitzen und es auch nicht verhandelbar.
Wo Sie das gerade ansprechen, ich war neulich letzte Woche in einem Gerichtsverfahren, wo es genau darum ging. Da ging es um die Auslegung einer EU-Richtlinie und im Deutschen stand da eine besondere Tätigkeit und alle haben sich gefragt, was denn diese besondere Tätigkeit wohl sein mag. Und dann wurden Übersetzungen dieser Richtlinie in andere Sprachen herangezogen und es wurde geguckt, wie haben die das denn in Französisch übersetzt, wie haben die das in Englisch übersetzt und daraus haben die dann so eine Intention destilliert, nach der das Gericht dann geurteilt hat.
Mhm. Ja. Herr Androtsopoulos. Ich würde, ich meine, mein Blickwinkel darauf ist zu gucken, wie dann das, die Potenziale der maschinellen Übersetzung, der künstlichen Intelligenz generell und mit der menschlichen Intelligenz kollaborieren, um spezifische kommunikative Aufgaben zu lösen.
Ja, bitte.
Und das ist das Beispiel, was Sie jetzt mit der EU angesprochen haben. Das ist genau das. Also es gibt dann eben ein maschinelles Übersetzungsergebnis und dann wird dann ein menschliches Auge drauf geworfen, um zu überprüfen. Und ich denke, das ist etwas, was durchaus auch mit maschineller Übersetzung denkbar ist. Ich weiß, dass es zurzeit ein großes EU-Projekt geleitet an der Humboldt-Universität in Berlin gibt und die entwickeln maschinelle Übersetzungen für im Internet vorhandene und verfügbare Vorlesungen. Das nennt sich, das Fachwort dafür ist MOOC, ne, also Massive Open Online Courses. Das sind Vorlesungsreihen von namhaften Universitäten, die einfach auf YouTube oder sonst wo verfügbar sind für ein globales Publikum. Und da wird dann eben bei diesem Konsortium unter Leitung der Humboldt-Universität werden Lösungen entwickelt, wie man diese Vorlesungen maschinell in verschiedene andere Sprachen übersetzen kann, vom Englischen ins Deutsche, Italienische, Griechische, Spanische und so weiter und so fort. Und da kann man sich vorstellen, dann die maschinelle Übersetzung bis zu einem gewissen Grad der Übersetzung der Vorlesung kommen und da kommt der Mensch und verfeinert, korrigiert, ändert dies und ändert das. Aber das Gros der Arbeit hat dann eben die maschinelle Übersetzung geleistet. Und ich denke, wenn wir diesen Blick entwickeln von Technologien, Sprachtechnologien, die aber nicht losgelöst sind, sondern immer auf menschliche Kollaboration angewiesen, dann kommen wir doch ein Stück weiter.
Ich denke auch, wenn ich hier mal einhaken darf, es ist ja auch der Zeitfaktor, das spielt auch eine Rolle. Also wenn wir zum Beispiel jetzt uns überlegen, wir hätten jetzt eine gemeinsame EU-Außenpolitik und wir müssten jetzt entscheiden, ob wir morgen nach Syrien oder irgendwohin als EU-Truppen schicken, dann muss ich jetzt wissen, was in Malta geredet wird. Da muss ich jetzt wissen, was in Paris geredet wird. Ich kann nicht warten, bis irgendwann in mehreren Tagen dann die validierte Übersetzung angekommen ist. Und da muss man dann eben aber natürlich auch wissen, welche Grenzen die Technologie hat und wie ich eben diese Texte zu nehmen habe, die jetzt, sagen wir mal, wirklich in dem Moment echt nur eine Vorübersetzung sind. Und da können eben auch Dinge drinstecken, die ich dann vielleicht ganz schnell, vielleicht mal einen einzelnen Absatz auch nochmal von einem Menschen validieren lassen kann, um sicherzugehen, dass ich es wirklich nicht falsch verstanden habe. Und wir arbeiten natürlich auch an solchen Systemen, auch in großen EU-Projekten, die wir leiten. Und wir haben uns auch auf die europäischen Sprachen dann kapriziert und haben eben auch versucht, für europäische Sprachen gute Übersetzungssysteme zu bauen und sind da auch sehr erfolgreich und können auch das zum Teil besser als Google zum Beispiel, weil Google sich jetzt nicht so sehr fürs Tschechische interessiert und da sich nicht sehr viel Mühe gibt, das gut zu machen. Also das wollte ich nur mal sagen. Das ist ja immer die Frage, ist der Zug für Europa schon abgefahren? Wir haben sowohl den Bedarf als auch die Möglichkeit. Und noch einen letzten Satz. Es wird ja auch einfach viel zu wenig übersetzt. Wir Deutsche sind in der Komfortzone, aber sprechen Sie mal nur Maltesisch oder nur Portugiesisch. Da sieht die Welt auch im digitalen Raum für Sie ganz, ganz anders aus.
Frau Lea, erstmal.
Kann ich da gerade was sagen aus der Perspektive der Universitäten? Das ist genau das, was wir eigentlich erwarten, wo wir auch in Zukunft die Leute dahingehend ausbilden werden. Eben, dass es auch eine Chance ist, dass es einfach den Beruf des Übersetzers effizienter auch machen wird, die Arbeitsabläufe effizienter machen kann, dass es eben in Situationen, wie Sie angesprochen haben, das war ein sehr gutes Beispiel, wo es wirklich schnell gehen muss, auch einfach sehr nützlich sein kann, so eine Vorübersetzung, die dann überarbeitet werden muss, nur noch in Anführungsstrichen. Aber was eben sehr wichtig ist, ist wirklich der verantwortungsbewusste Umgang mit den Maschinen, also zu wissen, in welchen Situationen kann man das benutzen. Viele machen es ja im Moment auch manchmal so ein bisschen spielerisch. Man gibt mal einen Zeitungsartikel in DeepL ein und schaut, was rauskommt. Macht es aber dann vielleicht auch in Sprachen, wo man eine gewisse Kontrolle noch hat, weil man sie selber auch ein bisschen beherrscht. Und wie sieht das aus, wenn man in einer Situation ist, wo man von dieser Maschine total abhängt? Wenn man sich beispielsweise vorstellt, man ist in einem Urlaubsland und versteht die Sprache dort überhaupt nicht und man wird krank. Wie wichtig ist es einem dann, dass wirklich jemand da ein Mensch das nochmal überprüft, der diesen Text wirklich begreift und der auch weiß, wie wichtig und wie wichtig es ist, dass er in dieser Situation ganz genau vor sich geht. Die Maschine kennt ja die Situation in diesem Falle dann nicht.
Sie hören das Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über maschinelle Übersetzung, Maschinen, die mit uns reden. Herr Androtsopoulos, ich habe noch mal eine Frage anknüpfen an das, was Sie eben gesagt haben. Das, was wir bisher so hier skizziert haben, das klingt für mich so, Maschinen sind heute schon, sagen wir mal, klar, weiter als früher bei maschinellen Übersetzungen für bestimmte Anwendungen, in bestimmten Zusammenhängen, wenn es schnell gehen muss, nicht so ganz genau sein muss, dann funktioniert das schon recht gut. Aber Frau Lehr hat das ja auch angedeutet, momentan ist der Status, dass Maschinen beim Übersetzen helfen. Die können mehr oder weniger Arbeit abnehmen, mal mehr, mal weniger. Am Ende schaut aber immer noch ein Mensch drüber, verfeinert, macht Kontext, bewertet das, ordnet das ein und dann wird es sozusagen erst ernst genommen und umgesetzt. Aber ist das wirklich so oder verändert diese Technik nicht mehr unser Verhalten? Sie beschäftigen sich jetzt ja mit dieser Interaktion von Mensch und Maschine, in dem Fall Übersetzung. Passiert da nicht noch mehr als nur, wir haben ein neues Werkzeug, um fremde Texte zu übersetzen?
Ich denke, das Bild, was Sie skizzieren, ist im Großen und Ganzen für mich konsensfähig. Es gibt dann bestimmte Einsatzszenarien und dann kann Technik dann eben und auch maschinelles Übersetzen und Sprachtechnologie gewinnbringend eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es auch eine Frage, das ist fast schon eine medienphilosophische oder theoretische Frage, wenn Sie wollen, das Verhältnis von menschlichem Handlungsvermögen und Technologie und was bedingt. In meiner fachlichen Arbeit bin ich nicht für die Auffassung, dass Technik oder Technologie kausale Effekte auslöst. Und auch so Formulierungen wie die Technik macht Dinge mit uns und die Technik verändert uns. Ich finde, das ist zu kurz formuliert. Zu kurz gedacht, vielleicht zu kurz formuliert. Technologien eröffnen neue Handlungsräume, eröffnen neue Spielräume, die aber dann menschlich auf zwei Ebenen umgesetzt werden. Erstens werden sie interaktiv in Interaktionen umgesetzt, also wenn Übersetzer zusammenarbeiten oder wenn Menschen eben mit Maschinen oder mit anderen Menschen interagieren. Und die Interaktion ist ausgesprochen wichtig, die tatsächlich mit den Algorithmen oder mit der künstlichen Intelligenz erreicht wird. Wir können sie nicht außen vor lassen in der Betrachtung des Ganzen. Und die zweite Ebene ist der Diskurs, also wie wir uns als menschliche Gesellschaft und Kultur über Technologie verständigen. Und diese zwei Sachen, also die Interaktion von Menschen mit Technologie und der Diskurs, der gesellschaftliche Diskurs über Technologie und Kommunikation, die sind ausgesprochen wichtig, um zu verstehen, wie sich diese Prozesse weiterentwickeln. Wenn Sie zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Google-Übersetzer, wenn ich das noch sagen kann als Beispiel. Und Google-Übersetzer, den ich auch hier jetzt gerade vor mir als App habe auf meinem Smartphone, den gibt es natürlich, der hat eine ganze technologische Dimension, die ich nicht verstehe. Also wie entwickelt sich, wie lernen die Computer, wie lernt das System das. Aber wenn ich dann in einem fremden Land bin, auch das Szenario, was Frau Lehr angesprochen hat. Ich bin krank irgendwo, ich muss in die Apotheke in Brasilien oder in Korea, ich bin draußen auf dem Land, keiner versteht mich. Und dann kann ich dann eben so ein Gerät benutzen, um zu schreiben, ich habe Bauchweh oder so etwas. Das Entscheidende für mich ist aber, wenn ich das tue, dann ist mein Körper und meine Gestik und Mimik, sie sind nicht stillgelegt, sondern sie kommunizieren mit. Das heißt, das Gerät, was ich in der Hand halte, ist Teil einer Kommunikationssituation, die eine außerordentlich wichtige Rolle spielt. Ich kommuniziere auch gleichzeitig mit den Augen, mit der Mimik, mit der Gestik, mit meinen Händen. Ich zeige auf den Bauch, der mir wehtut und so weiter und so fort. Und die Person gegenüber benutzt das Gerät, aber kommuniziert auch mit ihrer körperlichen Präsenz. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe, was Sie meinen. Genau. Das sind ja auch Bilder, die wir gesehen haben, also ich zum Beispiel gesehen habe, als Geflüchtete nach Deutschland kamen und ja, eigentlich kein Wort Deutsch sprachen manchmal, dann aber mit Hilfe Smartphone und diversen Übersetzungs-Apps zumindest ihre Grundbedürfnisse und Grundanliegen im Kern rüberbringen konnten, indem sie was eingetippt haben. Der Computer hat das dann entweder in Sprache gegossen und ausgesprochen oder man hat sich eben das Smartphone hin und her gereicht, damit der Gegenüber oder den Text eben lesen konnte. Jetzt habe ich ja im Eingang gesagt, Babelfisch ist diese Vision, ja, man hat also ein Knopf im Ohr und der übersetzt quasi in Echtzeit das, was man hört und umgekehrt, vielleicht auch ein Lautsprecher, man spricht und der spricht es dann aus dem Ohr wieder zurück. Wie weit sind wir davon entfernt, Herr Burchert?
Eigentlich nicht sehr weit. Also es gibt dieses ja schon als Anwendung und auch in Situationen halt, das funktioniert natürlich immer besser, wenn die Sprachqualität gut ist, wenn man ein richtiges Mikrofon benutzt und nicht nur ein Smartphone. Aber das ist eigentlich keine große technische Herausforderung mehr. Das sind dann mehr ingenieurstechnische Probleme, die noch gelöst werden müssen. Was übrigens auch hier noch nicht gesagt wurde, was man eben auch zum Teil macht, ist, dass man die sogenannte Crowd-Lösungen nimmt, dass also Leute im Internet sich ein bisschen Geld damit verdienen, dass solche Anfragen, die jetzt eben gerade aus Brasilien aus der Apotheke kommen, dass die irgendjemand in der Welt, der eben gerade online ist, dass er die auffängt und dafür 5 Cent oder 10 Cent bekommt und eben kurz die Anfrage dann eben mit menschlicher Qualität überprüft oder übersetzt. So spielen dann eben auch Internet, Maschine und Mensch zusammen. Und noch eine Frage aber zu dem, was vorher gesagt wurde, die Frage Mensch, Maschine. Heute ist ja manchmal ein bisschen die Frage, welches ist hier eigentlich der Lernende? Ja, also wenn ich zu meinem Smartphone sage, teil mal 3 Minuten, würde ich vielleicht eigentlich gerne sagen, ich möchte jetzt ein Ei kochen, sag mir, wann es fertig ist, aber ich sage eben, teil mal 3 Minuten. Das heißt, oft müssen wir natürlich im kleinen Bereich uns an die Technologie anpassen oder auch bei den sehr einfachen Dialogen, die modelliert sind, sind im Moment noch wir die Lernenden, aber wir arbeiten ja auch daran, dass das hoffentlich dann in der Zukunft intuitiver und smarter geht, die Kommunikation hier also noch weiter verbessert wird.
Ja, da auch meine Nachfrage nochmal an Herrn Androtsopoulos. Was bedeutet das denn? Also Sie haben diese Interaktion, die sich verändert und die Situation beschrieben. Aber da würde ich doch mal sagen, das klingt für mich erstmal nicht besonders bedeutsam. Mhm. Mal provokant gesagt. Man hat halt das Telefon, so wie man halt früher telefoniert hat, zeigt man jetzt halt einen Text. Ja, gut, ist eine Art, in bestimmten Situationen ein gutes Werkzeug zu haben. Aber warum ist das relevant?
Also, naja, wir lernen, mit neuen Werkzeugen umzugehen. Da würde ich durchaus an das Stichwort Lernen von Herrn Burchert anschließen. Also es ist nicht nur die Technik, die Technologie, die lernt, maschinell zu übersetzen, sondern wir lernen, diese Tools in unseren kommunikativen Alltag einzusetzen. Ja, und das sind neue Praktiken, die wir gerade dabei sind zu entwickeln.
Frau Lehr, es gibt ja die These, dass wir dank solcher Werkzeuge vielleicht gar keine Fremdsprachen mehr lernen müssen, sondern eben nur noch den Kontext lernen müssen. Ja, in welchem Land bin ich? Wie präsent darf ich hier mit meinem Smartphone hantieren? Was macht man hier so? Aber die Sprache muss ich letztlich nicht mehr lernen, weil dafür habe ich mein Werkzeug, das mir in Echtzeit alles mehr oder weniger übersetzt.
Ja, da würde ich eigentlich gerne auf die Kultur zurückkommen. Sprache ist ja nicht nur ein System aus Worten, sondern hinter einer Sprache steht eine ganze Kultur. Und die kann man nur am besten in ihrer Komplexität erfassen, wenn man die Sprache auch gelernt hat. Denn die Kultur spiegelt sich in der Sprache wieder. Und was ist interkulturelle Kommunikation? Interkulturelle Kommunikation besteht darin, dass man den anderen versteht, dass man nachvollziehen kann, warum er denkt, wie er denkt, warum er besonders sensibel für gewisse Dinge ist. Und dafür muss man diesen Perspektivenwechsel geübt haben, den man eben nur übt, wenn man sich in den anderen mal hineinversetzt, indem man seine Sprache und seine Weltanschauung ein bisschen näher betrachtet.
Ja, das finde ich klingt nachvollziehbar. Gleichzeitig ist aber der Aufwand, eine solche Sprache wirklich gut zu lernen, extrem hoch. Und gerade wenn man älter wird, also als Kind geht es vielleicht noch, aber wenn man älter wird, ist der Aufwand, eine Sprache wirklich gut zu lernen, doch extrem hoch. Und ist es da nicht auch wieder der Fall, dass es für bestimmte Anwendungen und für bestimmte Ziele und Intentionen Sinn macht, eine Sprache gut zu lernen? Für ganz viele andere, aber das Werkzeug reicht. Und man sagt, für das, was ich davor habe, tut's dieses Werkzeug. Und ich muss diese Sprache nicht lernen und deswegen reicht mir die maschinelle Übersetzung.
Eventuell ja. Eventuell kann da die Technik auch durchaus in manchen Situationen neue Brücken schlagen und Kommunikation ermöglichen. Und eventuell in anderen Situationen braucht man weiterhin Sprachexperten und Kulturexperten. Wenn man zum Beispiel denkt an Verhandlungen, an Wirtschaft, an Verhandlungen mit Geschäftspartnern, an Verhandlungen bei der UNO, dass man eben, ja, man hat nie die Möglichkeit gehabt, wirklich Chinesisch so gut zu lernen, dass man die auf Chinesisch führen könnte. Aber man hat Experten dafür, die diese Kultur kennen und die Konventionen kennen, die in so einer Situation ein chinesischer Verhandlungspartner erwarten würde. Das spielt ja auch eine Rolle. Es geht nicht nur darum, Bedeutung von Worten zu übermitteln, sondern auch Konventionen zu respektieren. Herr Androtsopoulos. Und Aussagen ja, richtig auch interpretieren zu können in ihrem Kontext.
Herr Androtsopoulos.
Ich würde Frau Lehr zustimmen und ich würde noch auch noch sagen, diese These, die Sie eingangs angeführt haben, ne, die maschinelle Übersetzung würde Fremdsprachenlernen überflüssig machen. Mein Problem mit dieser These ist, sie ist aus einer monolingualen Perspektive heraus konzipiert, die ja Mehrsprachigkeit quasi als lästig, ne, als lästige Notwendigkeit wahrnimmt. Ich denke nicht, dass die Welt so funktioniert. Erstens, weil wir Mobilität haben. Frau Lehr hat das als interkulturelle Kommunikation beschrieben. Ich würde dann auch von globaler Mobilität sprechen. Ne? Also unsere Kinder werden nicht unbedingt nur im deutschsprachigen Raum arbeiten, sondern in Hongkong oder in New York und so weiter und so fort. Und persistente Mobilität können sie mit Hilfe von Übersetzungstools nicht bewältigen. Also sie brauchen die andere Sprache oder die anderen Sprachen für viele vielfältige Zwecke. Und das andere ist der globale Fluss von Kultur, von kulturellen Zeichen und von kulturellen Einflüssen. Also sagen Sie vielleicht hier Hip-Hopern hier in Hamburg, dann sie mögen dann eben nur mit maschineller Übersetzung ihre Texte schreiben und ihre englischen Lyrics übersetzen, die werden sie auslachen. Also für die ist zum Beispiel das Gemisch und die Koexistenz von Deutsch und Englisch absolut zentral in der Art und Weise, wie sie texten, wie sie reimen und so weiter und so fort.
Aljoscha Burchert.
Und Sprache ist ja auch sehr stark emotionsbehaftet. Da geht es ja auch um die menschliche Nähe. Wir sehen das ja auch an Staaten wie im Baltikum, die jahrelang, sagen wir mal, mit einer fremden Sprache überstülpt waren und die dann am Ende gesagt haben, wir möchten wieder unsere Muttersprache, allein das Wort möchten wir gerne wieder sprechen. Und ich finde, es ist so ein bisschen so wie die müßige Frage, soll man überhaupt noch rechnen lernen, wenn es Taschenrechner gibt? Sicherlich, manche Dinge sollte man einfach beherrschen, weil wir uns als Gesellschaft entschieden haben, dass das eben wichtige Eigenschaften sind. Oder ich meine, ganz platte Frage, warum soll man Gedichte auswendig lernen, wenn man sich auch eine CD anhören kann? Es passiert ja so viel mehr, während ich ein Gedicht lerne. Da lerne ich sowas über Rhythmus, mein Gehirn verdrahtet sich etc. pp. Das wissen wir, was alles im Kopf abläuft. Und eben diese ganzen Dinge passieren auch, wenn wir Sprachen lernen.
Okay, also wir halten mal fest, das ist quasi ein neues Werkzeug, was in bestimmten Situationen gute Dienste leisten kann. In bestimmten Situationen ist es noch überfordert. Das muss man dann halt von Fall zu Fall entscheiden. Was mich aber nochmal interessieren würde, vielleicht die Frage an Frau Lehr. Wir haben ja mit diesen neuen Werkzeugen, die mit Sprache zu tun haben, immer auch die Frage, inwieweit verändern die unser gesprochenes Wort? Also inwieweit verändern die Art und Weise, wie wir Sprache gebrauchen und wie wir Sprache bilden? Da ist dann immer der Klassiker als die SMS oder diese Textnachrichtenaufgaben, das ist ja alles völlig wirre Grammatik ist und völlig verkürzt und die Sprache verkrüppelt. Ich glaube, das ist nicht eingetreten. Gibt es, sagen wir mal, dazu Gedanken von Ihrer Seite, wie diese maschinellen Übersetzungen unsere Sprache verändern?
Sie können es natürlich in der Form verändern, dass uns die Maschine immer eine bestimmte Lösung vorgibt und wir die dann irgendwann akzeptieren. Das international gesprochene Englisch, da ist in mancher Hinsicht sind Formulierungen im Englischen akzeptabel geworden, einfach weil man sie immer wieder gehört hat und weil sie von Nicht-Muttersprachlern verwendet werden.
Droht da so eine Nivellierung? Droht da so eine Nivellierung? Droht da so eine Monokultur?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie man die Maschinen behandelt, wie man sie verwendet, ob sie uns nützen oder ob wir uns eigentlich der Maschine unterwerfen. Wenn wir weiterhin die Maschine als das sehen, was sie ist, nämlich einfach ein Werkzeug und immer auch wieder kritisch ihren Output bewerten und eventuell umformulieren, Kreativität dazu hinzugeben und hinzufügen, die Sprache mit der Sprache auch bewusst und vorsichtig umgehen und sie pflegen, dann muss das nicht der Fall sein. Aber dafür muss man eben mit der Maschine auch, muss man wissen, wie man mit ihr umgeht und wie man sie sieht.
Leider vielleicht nochmal auch den Aspekt dazugeben. Wir sind natürlich hier alle drei Liebhaber von Sprache. Das Interessante, wir sind alle Linguisten, aber mit völlig unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.
Ja.
Nicht alle Menschen wertschätzen Sprache in dem Maße, wie wir das hier tun. Eine Erfahrung, die zum Beispiel gemacht wurde, ist, dass Hollywood dazu übergegangen ist, seine Übersetzungen, die früher in Europa mit sehr hohen Kosten und hoher Qualität angefordert wurden, dass sie die erstmal in die USA irgendwann zum Teil verlegt haben. Also das Stichwort ist eben fit for purpose. Ja, die Übersetzungen waren eben gut genug, um den Film zu verkaufen. Es hat sich niemand beschwert. Zum Teil wurden dann die Übersetzungen nach Fernost sogar ausgelagert. Das hat man dann auch ein bisschen wieder revidiert und zurückgeholt, weil die Qualität dann einfach zu schlecht war. Aber oft genug reicht es eben auch. Und oft genug sind auch Leute damit mit einer gewissen Qualität zufrieden. Und es ist eben auch, wird eben auch nicht mehr investiert, sagen wir mal, für eine billige Werbeseite, für ein einfaches Produkt. Und das muss man eben leider dann auch immer in Relation sehen und gucken, wo findet man da dann das Optimum.
Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, da überraschenderweise sind gerade Marketingstrategien oft da sehr wenig für sensibilisiert. Da gibt es ja viele Geschichten von Autofirmen, die ihre Autos, die Automobile benannt haben, die dann obszöne Namen hatten in manchen Sprachräumen und sich überhaupt nicht verkauft haben. Oder vor ein paar Jahren gab es diese Sklavensandalen, die eine Modekette aus dem Spanischen so wörtlich übersetzt hat. Da besteht immer noch Sensibilisierungsbedarf, wie wichtig Sprache ist und Übersetzung und kulturelle Anpassung. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir, auch obwohl wir hier natürlich ein besonderes Trio sind, die alle Sprachliebhaber sind, trotzdem immer wieder auch dafür sensibilisieren und drüber sprechen.
Herr Androtsopoulos, ich wollte Sie mal fragen, wird denn diese Art, Sprache zu übersetzen, auch verändern, wie wir Sprache erlernen, also von Grund auf?
Ich wollte zurückgehen auch auf die vorige Frage, die Sie gestellt haben, Herr Banse. Ist inwiefern verändern diese Technologien ja unsere Sprache und auch den Spracherwerb? Ich würde den Bogen auch ein bisschen ins Historische ziehen und sagen, dass natürlich Sprache und die Sprachlichkeit einer Gesellschaft verändert sich immer mit den Sprachtechnologien ihrer Zeit. Aber die Technologien selber tun nichts. Sie verändern etwas im Zuge ihrer institutionellen Wirksamkeit. Denken Sie an die Lutherbibel, die Übersetzung der Lutherbibel hat dann massiv dazu beigetragen, dass die ehemalige Volkssprache Deutsch dann sich etablieren konnte. Aber sie hat das nur getan im Zuge ihrer religiösen Bedeutung und des Buchdrucks natürlich. Und natürlich die Verbreitung des Hochdeutschen, der hochdeutschen Standardsprache im 19. Jahrhundert wäre ohne Bücher, also ohne die Technologien jener Zeit undenkbar. Aber die Bücher selber haben es nicht gemacht, sondern die Bücher eingebettet in der Schule haben es gemacht. Okay? Also es braucht immer soziale Kontexte, in denen Technologien wirken und wirksam sind. Was den Spracherwerb der Kinder, das ist schon sehr wichtig. Und es gibt auch ein bisschen Forschung dazu, also ob Kinder eine andere Sprache übers Fernsehen zum Beispiel erlernen können. Und was wir bisher verstehen aus diesem Zusammenhang ist, dass es geht nicht, dass Kinder ihre Erstsprache ohne menschliche Interaktion erwerben. Für den Erwerb der Erstsprache braucht es Interaktion mit den relevanten Erwachsenen, also mit Mutter, Vater und so weiter. Sobald aber Sprachlichkeit gewissermaßen dann kognitiv installiert ist, können Elemente dieser Sprache oder weiterer Sprachen medial vermittelt erlernt werden. Ein Beispiel ist, wie Kinder in der deutschen Schweiz dann eben deutsche, hochdeutsche Wörter lernen, obwohl sie selber in einer mundartlichen Umgebung aufwachsen. Wenn sie dann deutsche Zeichentrickfilme dann eben, die in Deutschland synchronisiert werden, dann schauen, dann erwerben sie darüber hochdeutsche Formulierungen und so weiter. Aber ihre Mundart ist bereits installiert über die Kommunikation mit den Erziehenden und so weiter. Also ein sekundärer und komplementärer Erwerb ist durch Technologien und mediale Kommunikation durchaus möglich. Der Primärerwerb, soweit wir das verstehen, eben nicht.
Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle eine Lanze brechen für die völkerverbindenden Charakter dieser Übersetzungswerkzeuge. Wir betrachten das natürlich jetzt aus einer latent skeptischen Perspektive, aber ich habe bei diversen letzten Auslandsreisen festgestellt, in Ländern, wo ich die Sprache nicht sprach oder noch nicht spreche, dass diese Werkzeuge, so schlecht sie dann manchmal auch funktionieren, aber doch in vor Ort zu einer großen Nähe, und ich will nicht sagen Heimatgefühl, aber doch zu einer großen Nähe zu den Leuten und zu dem Ort geführt haben, alleine dadurch, dass man sich wirklich relativ schnell über ganz, ganz simple Aspekte einkaufen, ich hätte gern Apfelsaft, was kostet der, wo steht der, ja, verständigen konnte, kombiniert mit anderen Werkzeugen wie Navigation, und man konnte schnell ein Taxi per App rufen, und man hatte irgendwelche, sagen wir mal, auch Videos sowieso, die dann in der eigenen Sprache da zur Verfügung standen. Das hat zu einem großen Zuhausegefühl geführt, ja, durch relativ kleine Werkzeuge. Und
Das ist also, ich finde das eine sehr wichtige, sehr richtige Beobachtung. Und ich denke, ich kenne keine Forschung, die so etwas, sagen wir mal, ethnografisch aus der Beobachtung heraus untersucht. Und wir bräuchten im Grunde eine Beobachtung von Geschäftsreisenden, die sich mit ihren Smartphones, mit ihren Google-Übersetzern verständigen, um zu gucken, wie sie das im Tagesablauf einsetzen, wozu sie dann eben Google-Übersetzer einsetzen und was passiert dabei.
Aber ja, wir kennen das ja auch persönlich aus dem Tourismus, wenn man in arabischen Ländern unterwegs ist und auf dem Bazar mit Salam das Gegenüber begrüßt, dann ist der Preis gleich um 200% niedriger. Es funktioniert einfach.
Ich wollte gegen Ende der Sendung noch mal kurz auf einen Punkt kommen, der auch schon angesprochen wurde, nämlich die Frage, wie verlässlich sind diese Maschinen? Ja, also wenn es darum geht, was kostet der Apfelsaft, ist es vielleicht egal, ob jetzt 3,50 oder 4,50 bei rauskommt. Wenn ich aber, wurde ja auch schon von Frau Lehr, glaube ich, erwähnt, in einer Apotheke stehe und versuche zu beschreiben, an welcher Krankheit, welche Schmerzen ich habe und ich bekomme vielleicht aufgrund der maschinellen Übersetzung eines Werkzeugs, die es falsch Medikament, dann habe ich unter Umständen ein großes Problem. Herr Burchardt, vielleicht, wie ist das mit der Verantwortung solcher Maschinen?
Also genau deshalb, ich würde im Moment noch nicht sehr viel Verantwortung an die Maschinen übergeben, weil das ist sozusagen ein Kernproblem der Maschinen, an denen wir auch sehr stark forschen, ist, dass die Maschinen ihre eigene Fähigkeit nicht gut einschätzen können. Das ist das Problem. Sie können zwar sagen, diese Übersetzungsmaschine, die erzeugt 70% gute Übersetzung, 10% mittelgute Übersetzung und 20% der Übersetzungen sind voraussichtlich falsch oder unbrauchbar, aber wir wissen nicht, bei einem jedem einzelnen Satz wissen wir nicht, welcher in welche Kategorie fällt. Und das sagt eigentlich schon alles. Wir arbeiten daran, eben solche Qualitätsbewertungen zu machen, aber das ist wahnsinnig schwer. Nämlich, also mal ganz kurz, um das technisch zu erklären, in dem Moment, wo Sie übersetzen, nutzen Sie ja eben Muster aus vergangenen Übersetzungen. Also Sie hangeln sich sozusagen an dem, was Menschen mal übersetzt haben, entlang und versuchen einen neuen Satz eben ähnlich auf der anderen Seite zu übersetzen. Aber in dem Moment, wo dann die Übersetzung in der Welt steht und wir die Maschine oder eine andere Maschine fragen, wie gut ist denn diese Übersetzung, ist diese Übersetzung neu. Ja, das war in dem Sinne eine kreative Leistung der Maschine, die zu erzeugen und Dinge zu bewerten, die man vorher eben noch nicht gesehen hat. Das ist halt für eine Maschine wahnsinnig schwer. Maschinen können eben Dinge, die sie schon gesehen haben, toll bewerten. Aber das ist echt das Problem.
Frau Lehr, wie sehen Sie das?
Vielleicht kann ich hier kurz anfügen. Ich glaube, wichtig in dieser Diskussion ist wirklich einschätzen zu können, in welchen Situationen bieten diese Maschinen die Möglichkeit zu kommunizieren, wie zum Beispiel ein Taxi zu rufen, eine Nähe auch herzustellen zu einem Land, in dem man sich befindet, zu den Menschen. Und in welchen Situationen handelt es sich um Fachkommunikation? Handelt es sich um Texte, wo ein hohes Risiko besteht, sollten sich Fehler einschleichen? Und wo braucht man wirklich Spezialisten dafür, die eben die menschliche Fähigkeit haben, diese Situation in ihrer Komplexität zu begreifen und den Text wirklich zu verstehen und eben zu erfassen, auch diese Verantwortung, die in dieser Situation besteht?
Also da würden Sie die Verantwortung schon bei den Anwendern der Werkzeuge sehen. Herr Androutsopoulos, wie ist das bei Ihnen? Was denken Sie, wer hat die Verantwortung für eine missglückte Übersetzung, die vielleicht schwerwiegende Folgen hat?
Naja, die Verantwortung ist gewissermaßen an der Schnittstelle, nicht? Also weder nur bei den Entwicklern noch nur bei den Anwendern, sondern in der Verständigungssituation. Ich denke, was ich jetzt dachte, ist, dass der Aspekt der Verantwortung auch verlagert und werden kann, nicht nur auf die Erfolgsrate der Algorithmen, die übersetzen, sondern auch auf das Design derjenigen, die Kommunikationsmaschinen oder Bots oder Kommunikationsroboter im weitesten Sinne entwerfen. Wenn Sie an Alexa denken und ähnlichen Geräten, die ja mit einem kommunizieren, diese Geräte sind auf spezifische Situationen ausgelegt und sind programmiert worden mit spezifischen Anwendungsszenarien. Also die Maschine weiß, ohne es zu wissen, aber ist darauf ausgelegt, dass sie die und die und die Dinge gefragt werden kann und andere Dinge dann eben nicht gefragt wird. Also erzähl mir einen Witz oder was auch immer. Ich denke, die Verantwortung ist also auch bei denjenigen, die diese Kommunikationssysteme entwickeln, sie so zu entwickeln, dass sie in das Design der Maschine vielleicht nicht zu viele Stereotype einbauen und Freiräume lassen.
Ich muss vielleicht nochmal auf diesen Punkt der Unverzeihlichkeit von Maschinenfehlern müssten vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Wenn der Arzt eine unleserliche Handschrift hat und der Apotheker den Medikamentname falsch liest und ein falsches Medikament ausgibt oder der Arzt sich verklickt hat bei einem digitalen, dann würde man sagen, das ist Pech, das ist passiert. Das ist eben, das Kunstfehler, sind eben Kunstfehler, technisches Versagen, Dinge, die eben passieren. Da sagt man, ist halt so, damit müssen wir leben. Wenn die Maschine dann aber einmal falsch übersetzt, dann ist man sehr viel weniger gewillt, das zu verzeihen. Und da, glaube ich, sind wir auch noch ganz am Anfang eines Lernprozesses.
Na, aber die Frage der Verantwortung ist ja schon die, bei dem Arzt weiß man zumindest, wer potenziell Verantwortung trägt. Dann kann man als Gesellschaft überlegen, wie sehr sanktioniert man das. Aber dazu muss man ja zumindest wissen, an wessen Adresse man die Verantwortung schicken muss. Frau Lehr, bitte.
Ja, ich glaube, jetzt vor allen Dingen ist auch eine Situation, jetzt führen wir ja etwas Neues ein. Also wir müssen diese Diskussion auch führen, um eben rauszufinden, wie gehen wir damit um und in welchen Situationen gehen wir wie damit um. In verschiedenen Kommunikationssituationen wäre der Umgang und auch die Verzeihlichkeit von Fehlern eine ganz unterschiedliche. Deswegen ist es wichtig, darüber jetzt zu sprechen, wie geht man, wie sieht man, wie ordnet man diese Fehler von Maschinen ein, während Ärzte mit schlechten Handschriften gibt es natürlich schon eine ganze Weile und das ist jetzt eine neue Entwicklung. Also ist diese Diskussion auch jetzt wichtig.
Naja, und Herr Androtsopoulos, bitte.
Ich wollte das ganz kurz ausweiten. Die Frage der Verantwortung betrifft meines Erachtens nicht nur Sprachtechnologien, sondern generell algorithmengesteuerte Kommunikationsprozesse. Das war nicht Gegenstand der Sendung, aber das finde ich sehr wichtig für die Verantwortung. Es sind ja Algorithmen, die in vielen Fällen der Online-Transaktion entscheiden, ob wir zum Beispiel ein Darlehen bekommen oder ob wir etwas kaufen können oder ob wir gut genug für etwas sind. Und diese Algorithmen sind so gefüttert mit Informationen über Wohnorte und Postleitzahlen und Geschlecht und Alter und so weiter und so fort. Und sie treffen Entscheidungen als Kombination dieser Faktoren, aber diese Entscheidungen sind ein Stück weit gesteuert durch kulturelle Modelle. Also wenn der Algorithmus die Information hat, einer bestimmten Postleitzahl und das eines bestimmten Geschlechts und einer bestimmten Nationalität, dann kann diese Kombination dazu führen, dass ich das Darlehen eben nicht bekomme.
Ja, da kann Herr Burchardt vielleicht nochmal was zu sagen, weil man da, glaube ich, auch unterscheiden muss zwischen Algorithmen und zum Beispiel lernenden Netzwerken. Denn da ist es ja so, ein Netzwerk wird programmiert, man stopft Informationen raus und wenn ich das richtig sehe, hat niemand, nicht mal der dieses Netzwerk programmiert hat, die Möglichkeit vorherzusagen, was da hinten am Ende rauskommt für ein Ergebnis.
Genau, da geht es dann immer um diese Blackbox und so sind eben auch diese Übersetzungssysteme. Niemand kann das Ergebnis hinterher determinieren, aber wenn man mal ein Beispiel aus der analogen Welt, nehme ich immer gerne, wenn ich einen Hefekuchen backe, dann folge ich immer einem Rezept, tue dieselben Zutaten rein, lasse den gehen und mal funktioniert und mal funktioniert es nicht und ich kenne auch die biochemischen Vorgänge in diesem Topf nicht und auch wenn der nicht gegangen ist, kann ich nicht nachvollziehen, warum er diesmal nicht aufgegangen ist. In der analogen Welt sind wir das eigentlich gewöhnt. Aber hier geht es jetzt eben um das Arbeiten mit Inhalten, um Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die gar vielleicht sogar über Leben und Tod oder über Gefängnisstrafen und Ähnliches sein können. Und da bin ich auch völlig bei den anderen und sicherlich auch bei den Hörerinnen und Hörern. Da sollten wir uns jetzt Zeit gönnen. Wir sollten die Algorithmen erstmal in gewissen Sandkästen einsetzen, wo es eben nicht um Leben und Tod geht, wo der menschliche Experte die Entscheidung trifft und wir lernen, was können die Algorithmen gut, was können die Menschen gut, welche Fehler machen die Menschen. Die fahren vielleicht mal angetrunken oder übermüdet oder Testosteron geschwängert und das autonome Auto macht vielleicht weniger Unfälle, weil es unter diesen Dingen nicht leidet. Aber da sind wir wirklich jetzt, hat Frau Lehr gesagt, am Anfang eines langen Experimentierens, Lernens und sicherlich auch Fehler machen und korrigieren.
Ich wollte zum Schluss jetzt noch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Da passt eine Frage, die Steffen Zierhut auf Twitter gestellt hat. Was bedeutet der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim maschinellen Übersetzen? Wie lange dauert es noch, bis Maschinen schneller und besser sind auf wirklich vielen Feldern beim maschinellen Übersetzen, Herr Burchardt?
Also das ist eben die Frage, ob wir mit diesem datenbasierten Ansatz, den wir heute haben, ob wir da auch auf lange Sicht weiterkommen, wo da eben irgendwann vielleicht mal ein Peak erreicht ist. Und wenn wir dann in einen wissensbasierten Ansatz wirklich gehen müssten, also die Maschine dann wirklich aufschlauen müssten mit Hintergrund kulturellem Wissen, auch Wissen über Naturgesetze und alles Mögliche, was wir Menschen so wissen, dann würde ich sagen, dann dauert es noch sehr, sehr lange. Also
Frau Lehr, wie sieht's bei Ihnen aus? Wie ist Ihre Prognose? Wo fahren wir hin?
Ich glaube, die Prognose müssen eher meine Gesprächspartner hier machen. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch die Arbeitsprozesse, unseren Beruf, die Ausbildung von professionellen Übersetzern dem anzupassen und versuchen, die neuen technologischen Entwicklungen als Chance zu sehen und zu nutzen.
Gibt es denn irgendwas, was Sie sich wünschen, wo Sie denken, ach, wenn das mal einen Schritt nach vorne gäbe, das fände ich gut?
In der Technik?
Ja, in der Technik oder vielleicht in der Handhabung.
Also in der Handhabung, ich glaube, wie ich auch schon erwähnt habe, der verantwortungsvolle Umgang damit. Wirklich zu wissen, in welchen Situationen kann ich diese Maschinen einsetzen und in welchen brauche ich wirklich Spezialisten, die eben die ganze Kommunikationssituation erfassen, die kulturelles Wissen mitbringen, die Emotionen rüberbringen können. Das würde ich mir schon wünschen, dass man einfach diese Unterscheidung macht, auch in der Diskussion darüber.
Herr Notsopoulos, wie ist Ihr Blick in die Zukunft?
Ich denke einerseits nach wie vor, dass menschliche Kommunikation viele Facetten hat, die durch maschinelle Übersetzung noch nicht erfasst werden können und in absehbarer Zeit noch nicht. Denken Sie an spontane Konversationen, da funktioniert das dann trotz Skype Translator nicht. Und der andere für mich faszinierende Punkt ist der auch angesprochene Aspekt unseres Lernens mit maschinellem Übersetzen dann umzugehen. Eben beim Beispiel Google Translator oder bei den eingebetteten Übersetzungen auf Facebook und so weiter. Also wir lernen mit den Technologien dann auch mit, sie in Alltagspraktiken einzusetzen. Das ist für mich das Faszinierendste.
Wunderbar. Wir müssen an dieser Stelle leider zum Schluss kommen. Ich danke meinen Gästen für ihre Zeit. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin, Caroline Lehr von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Schweiz und Yannis Androtsopoulos, Professor an der Universität Hamburg für Linguistik des Deutschen und Medienlinguistik. Ich danke vor allen Dingen auch meinen Kollegen in der Redaktion, Bettina Konradi und Jana Wuttke und Mike Herbstreuth für die Webredaktion. Alle Informationen, Links und zu den Gästen finden Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche allen noch ein sonniges und schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.